Ja, wir sind bei dem Thema Alkohol und Drogen versprechen den Himmel auf Erden. Wir wollen das ein bisschen einteilen. Ich bin nicht allein da. Ich habe noch jemanden mitgebracht, den Mike. Den werde ich euch nachher vorstellen und er wird sich selber vorstellen. Und wir wollen das gerne so ein bisschen in zwei Teile einteilen. Wir werden das ein Stückchen zusammen machen. Er ist nachher dran. Ich erzähle ein paar Dinge von der Theorie und er erzählt nachher von der Praxis. Und die ist nicht immer nur lustig und immer nur schön. Ein erster Gedanke, wenn wir sagen Himmel und Hölle, dann würde ich gerne anfangen mit einem Begriff, den ich hineinbringen würde in unser Gespräch. Nämlich, das ist der Himmel wird ja von Jesus selber auch mal so bezeichnet als Paradies. Welche Vorstellungen habt ihr von Paradies? Ganz spannend, ne? Mal zu gucken, was ist eigentlich Paradies? Paradiesische Zustände, so nennt man das manchmal. Wir kommen gleich nochmal drauf. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann merkt man, Gott hat den Menschen für das Paradies geschaffen. Ja, Gott hat den Menschen gemacht, so dass er in dem Paradies leben konnte. Und dann sagt er ganz am Schluss seines Schöpfungshandels, als er den Menschen dort ins Paradies geschickt hat, gesetzt hat. Und es war alles sehr gut. Das war stimmig. Das hat gepasst. So hat Gott den Menschen geschaffen. Und dann wissen wir aus der Bibel, wie der Mensch in Sünde geraten ist, wie er Schuld auf sich genommen hat und wie er damit das Paradies verspielt hat. Ausgeschlossen wurde aus dem Paradies, nicht mehr da drin sein konnte. Und deshalb meine erste These, das verlorene Paradies ist die unerfüllte Sehnsucht jedes Menschen. Das verlorene Paradies ist die unerfüllte Sehnsucht jedes Menschen. Jeder von uns hat in gewisser Weise irgendwo diese Sehnsucht nach Paradies in sich. Und wenn die denken, nö, ich nicht, bin Realist, lebe ganz normal in dieser Welt. Trotzdem merken wir das, wenn wir uns mal genau angucken, dass es tatsächlich diese Sehnsucht gibt. Wir alle suchen bewusst oder unbewusst den Himmel auf Erden. Und wir denken manchmal auch, wir könnten das tatsächlich schaffen. Wir laufen sogar Leuten nach, die uns dem Himmel auf Erden versprechen. Ich habe schon kurz gesagt, ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen, da hatte man ja den Kommunismus vor Augen. Und wenn man sich das angeguckt hat, diese kommunistischen Ideen, die man so angeguckt hat, dann war das nichts anderes als den Himmel auf Erden. Jeder wird so leben, wie er es braucht, wie er es kann, wie er es hat. Jeder wird haben, das, was er braucht, nötig haben, wird auch nur so viel nehmen, wie er braucht. Himmel auf Erden. Das haben die Kommunisten den Leuten versprochen. Und sie hatten damit Erfolg. Die Leute sind ihnen nachgelaufen. Nun sagen wir, na gut, haben wir abgeschafft, den Kommunismus. Spätestens seit 89 hat er in Deutschland keine Chance mehr. Na, ganz so ist es nicht. Wir merken ja, dass viele Leute denen auch immer noch hinterherlaufen, diesen Ideen. Und wenn man genau hinguckt, muss man sagen, wir ja auch. Wir versuchen ja auch ständig, uns sozusagen den Himmel auf Erden zu schaffen. Immer besser, immer schöner, immer toller. Denkt nur mal dran, wie früher unsere Wohnungen aussahen oder die Wohnungen unserer Vorfahren. Heute sind unsere Wohnungen, fast möchte man sagen, Paradies auf Erden. Ist doch wunderbar, haben wir doch toll gemacht. Klasse. Wir machen auch viele Dinge toll. Also ich finde so ein Gebäude wie die Messe, das ist doch wirklich grandios, was hier alles so geschaffen ist. Oder wir haben bei uns in Elbingerode, wo ich herkomme, da haben wir eine Klinik gebaut, eine Suchtklinik. Das ist ein super modernes Ding, toll ausgestattet, hervorragend. Oder wir haben jetzt ein Seniorenzentrum gebaut. Seniorenzentrum, das ist wie im Hotel. Top ausgestattet, wirklich alles aufs Feinste. Klar, wird man ja auch gar nicht anders machen. Wenn man es neu baut, muss es ja auch so sein, dass es tatsächlich so ist. Okay, sagen, hat immer noch nichts mit mir zu tun. Dann habe ich gedacht, okay, gucke ich jetzt mal nach bestimmten Begriffen, wo das Wort Paradies vorkommt. Hab dann, wie das man so macht, bei Google ein bisschen eingegeben. Zum Beispiel habe ich eingegeben, das in Google, Einkaufsparadies. Einfach dieses Wort, Einkaufsparadies. Wie viel Treffer gab es? Was denkt ihr so? 2 Millionen, ja, ein bisschen zu viel. 168.000. 168.000 Treffer bei Einkaufsparadies. Da merkt man doch, Wir suchen tatsächlich das Paradies auf Erden. Wird doch keiner hinschreiben, wenn da nicht ganz positive Assoziationen damit verbunden wären. Noch besser war die Trefferquote. Ich habe da eingegeben, Urlaubsparadies. Ja, Urlaubsparadies. 415.000 Treffer. Einfach bei Google. Kann man sicherlich noch ein bisschen verfeinern und so weiter, aber macht ja etwas deutlich von der Sehnsucht, die uns da ist und die wir haben. Wenn wir Urlaub haben, dann soll es aber auch wie im Paradies sein. Das wird ja suggeriert. Urlaubsparadies. Das alles macht ja die Sehnsucht nach dem Himmel auf Erden deutlich. Das liegt sozusagen von der Schöpfung an in unserem Leben drin. Manchmal hat es den Anschein, wir hätten sozusagen ein Recht auf Paradies. Wir hätten ein Recht auf Himmel. Und den soll uns doch bitteschön niemand nehmen. Und das ist nicht nur äußerlich. Gerade bei jungen Leuten ist das ja tatsächlich so, eine ganz starke Sehnsucht nach heiler Welt. Egal, was es kostet. Heile Welt. Gesunder Körper, die Muckibuden, die boomen, ja. So ist ja Fitnessstudio und so weiter, alles, was man da hat. Gesunde Seele. Esoterik hat Hochkonjunktur und wo das nicht richtig passt, wo das nicht richtig ist, da haben diejenigen, die dem versuchen, auf die Sprünge zu helfen, die haben großen Zulauf. Sehnsucht nach einer heilen Welt. Deshalb ist das Engagement bei Greenpeace ja ungebrochen. Greenpeace eigentlich im Grunde genommen auf heile Welt oder so Occupy-Bewegungen. Ja, wo es um Gerechtigkeit geht, wo junge Leute sich da tatsächlich mit reinhängen und sagen, das will ich tatsächlich gerne machen. Ja, nun ist allerdings so, dass die Erfahrung, die wir in unserem Alltag machen, eine andere ist. Da merken wir mit einem Mal, nee, ganz so stimmt das ja nicht. Wir wissen, dass unser Leben kein Leben im Paradies ist. Oh, denken wir, schade, wir wünschen uns das ja, wir haben große Sehnsucht danach, aber passt irgendwie nicht. Und deshalb suchen wir nach dem verloren gegangenen Paradies, egal wie es tatsächlich sein könnte. Nicht nur im Urlaub, nicht nur beim Einkaufen, nicht nur in unseren Wohnungen. Wir wollen das Paradies jetzt und wir wollen es möglichst immer. Noch besser, wenn wir es sozusagen auf Bestellung kriegen könnten, das Paradies. Immer mal so, auch mal so zwischendurch. Und jetzt kommt tatsächlich das, worüber wir uns bei unserem Thema beschäftigen, in das Spiel. Wenn ich es immer haben will, wenn ich es immer suche, dann findet das eigentliche Leben ja sozusagen nicht im eigentlichen Leben statt. Sondern das eigentliche Leben findet immer da statt, wenn das eigentliche Leben vorbei ist. Nämlich die Arbeit, die Schule und so weiter. Wenn das alles vorbei ist, dann geht es erst richtig los. Dann kann ich anfangen zu arbeiten. Dann kann ich anfangen zu leben. Party, Party, nochmal Party. Von Luxusreise zu Luxusreise. Traumschiff kann man nur so hoch drei. Ja? Eins nach dem anderen. Ich habe von einer Dame gehört, die sagte, so ein bisschen resigniert, sagte die, ich bin in diesem Jahr zu einem guten Bekannten von mir, der dort so ein Traumschiffsreise mal begleitet hat, sagte, ich bin in diesem Jahr auf der 5. Traumschiffreise. Aber eigentlich ist alles hohl. Eigentlich ist das alles leer. Wie kann ich das dann noch kriegen? Sozusagen den Himmel auf Erden. Die Erfahrung macht deutlich, es reicht nicht, was wir so schaffen können. Allzu schnell bleibt das Leben leer. Also, die erste These, das verlorene Paradies ist die große Sehnsucht von uns Menschen. Und zwar von allen. Machen wir uns nichts vor, da sind wir frommen gar nicht von ausgenommen. Eine zweite These, das Leben mit der Droge suggeriert eine Illusion, eine Vorstellung, eine Welt von Paradies. Es gibt eben tatsächlich Hilfe, in Anführungszeichen. Und diese Hilfe findet man in Drogen, die einem sozusagen den Himmel auf Erden holen können. Richtig drauf sein. wichtig. Drogen vermitteln einem ja zunächst tatsächlich das Gefühl eines Himmels auf der Erde. Kann man nachlesen, kann man im Internet mal reingucken, so Tripbericht oder sowas mal reingeben oder irgendwie so solche Stichworte, dann findet man solche Berichte, wo man lesen kann, welche Erfahrung jemand gemacht hat auf Droge, der auf Droge geht. Am besten muss so richtig knallen. Und dann hebt's ab und dann sind das ganz wunderbare Erfahrungen fast wie im Himmel. Alles wunderbar, sehr schön, unglaublich leicht. Und jeder, der dieses einmal genossen hat, der das einmal ausprobiert hat, der kann diese Erfahrung selber machen und man kann sie genießen. Und das Interessante ist, man kann sie sogar wiederholen. Endlich, sozusagen auf Knopfdruck, sozusagen die Erfahrung von Himmel zu machen. Mit Droge. Nun ist natürlich die Frage, die man sich so stellen kann, und das möchte ich euch jetzt auch nicht ersparen, wie wirken denn Drogen? So eine ganz kurze, sehr pauschalierte Information. Es gibt in unserem Gehirn ein sogenanntes Belohnungssystem. Dort werden eingehende Informationen, alles, was wir an Informationen zur Verfügung haben, alles, was wir beispielsweise tasten, was wir sehen, was wir hören, was wir riechen, was wir fühlen, das alles wird bewertet. Jeder hat ja 1000 Dinge, die er so Informationen, die in sein Gehirn reinkommen und die dann bewertet werden. Und dann gibt es positive, negative Informationen. Und dabei entstehen im Gehirn Gefühle wie Freude, wie Glück, aber auch Trauer oder Ärger oder Wut. Und diese Gefühle und das, was das auslöst, wird im Gehirn gespeichert, wird festgehalten. Es findet sozusagen ein Lernprozess statt. Positiv bewertete Erlebnisse wollen dann auch wiederholt werden. Auch das wird im Gehirn abgespeichert. Und das, was man gar nicht kennt und was einem ganz unbekannt ist und so weiter, da ist auch sehr skeptisch, ist man da dran und muss man erst mal gucken, weil man hat noch keine Erfahrungen, die dahinter drinstehen, die man da gemacht hat. Und von daher ist man an der Stelle dann oft sehr skeptisch und auch ein klein bisschen verunsichert. Da in dem Moment, mir ging es heute so, als ich hierher gekommen bin, ich wusste, war schon mal hier gewesen. Als ich das erste Mal hierher gefahren bin, war das alles für mich so Messe und so weiter, wo ist Parkhaus. Erst jetzt beim zweiten Mal war es relativ einfach, wusste hier ran, zack, hinkommen, nach vorne vorfahren, da weiß man, wo es ist, alles kein Problem, alles gut. Das sind Lerneffekte und die finden ständig statt. Ein zweiter Gedanke, je häufiger ein Erlebnis als glücklich erlebt wird, desto gefestigter ist dann auch die Verbindung zwischen der Erfahrung und dem Gefühl, was man dort hat. Letztlich reicht schon die Erwartung eines Ereignisses aus, zum Beispiel das Treffen mit einer geliebten Person oder ein Lieblingsessen, kennen wir alle, glaube ich, ne? Wenn man nach Hause kommt und es duftet, Mutter, Frau, wer auch immer, hat so ein schönes Essen gebraten, eine gebratene Ente so, ne? Zum Beispiel, das steigt in die Nase. Und das Glücksgefühl setzt jetzt schon ein. Nicht erst, wenn man es isst. Steigert sich dann beim Essen, na klar, ist ja logisch. Aber die Erwartung ist schon ein tolles Ereignis eigentlich. Und es passiert in dem Moment, wo eigentlich noch gar nichts, ich habe noch kein Bissen gegessen, passiert schon eine Ausschüttung von körpereigenen Stoffen und die damit verbundene Emotion wird ausgelöst. Und das wird zur Motivation, das positive Ereignis erneut anzustreben. Denn ich möchte gerne, dass diese Stoffe ausgeschüttet werden, damit ich mich glücklich fühle. Nun hat man aber drittens nicht immer positive Erlebnisse und Glücksgefühle. Es gibt ja auch den grauen Alltag. Es gibt ja auch das ganz normale Leben. Schule, Montagmorgen um 8. Bei fast keinem Schüler, selten jedenfalls, habe ich erlebt, dass da Glückshormone ausgeschüttet wurden. Ja? Okay, nun hat man die nicht. Daraus folgt, dass diese beglückenden Stoffe eben fehlen, wenn man dieses Ereignis eben nicht so hat, diese guten Ergebnisse. Und dann helfen, auch da helfen dann Drogen. Drogen wie Kokain greifen quasi künstlich in dieses natürliche Belohnungssystem ein, indem sie zum Beispiel die Ausschüttung von Stoffen, Dopamin, in viel stärkerem Maße, als es körpereigens möglich ist, in viel stärkerem Maße sozusagen herbeiführen. Und das kann ich jetzt machen, indem ich Droge nehme. Bei regelmäßigem Drogenkonsum kommt es dann zu einer übermäßigen Ausschüttung, sodass das Gehirn mit diesen Botenstoffen überhäuft wird. Und man, wenn man sie dann nicht mehr hat, tatsächlich merkt, da fehlt etwas. Ich habe nicht genug. Und das kommt dann zu einem vierten. Wird eine Droge häufiger bzw. regelmäßig konsumiert, wird die Wirkung als positiv abgespeichert, wird also gelernt. Man möchte die Wirkung immer wieder herstellen. Die Droge übt dann eine hohe Anziehungskraft aus. Allerdings ist es eben nicht die Droge selbst, die diese Anziehungskraft ausübt, sondern die damit verbundenen Wirkungen, der damit verbundene Gefühls- oder auch Bewusstseinszustand, der als angenehm empfunden wird. Die Droge selber ist ja nichts weiter als eben Droge. Die hat, ja, das ist wie ein Apfel. Das macht nichts. Aber da, der Bewusstseinszustand, das Gefühlszustand, der bewirkt eine Anziehungskraft. Und dieser wird nicht durch reale Erfahrung herbeigeführt, wie das bei unseren eigenen im Körper ja normalerweise stattfindenden Dingen stattfindet, dadurch wird das ja nicht hervorgeführt, sondern wird künstlich durch die Droge hervorgerufen und zwar viel, viel stärker, als das in unserem Körper eigentlich normalerweise der Fall ist. Und je stärker diese Anziehungskraft ist und je schneller die Wirkungserfahrung wird, da ist, dass man das wiederherstellen möchte, desto größer ist die Abhängigkeits- oder das Suchtpotenzial einer Droge. Das ist ja unterschiedlich bei den unterschiedlichen Drogen. Ja, man kann Drogen, sind trotzdem Drogen, man kann sie sehr kontrolliert nehmen. Ja, wenn, aber es gibt eben diese Wirkungserfahrung, diese Anziehungskraft, die dann tatsächlich hat und die sind unterschiedlich. Und dann gibt es ein Abhängigkeits- oder ein Suchtpotenzial. Ein fünfter Gedanke, ein häufiger Drogenkonsum verändert den körperlichen Stoffwechselprozess. Das Gehirn reagiert mit Reiz, mit der Ausschüttung von körpereigenen Stoffen. Dabei verlangt es immer mehr nach Drogen. Es ist also sozusagen so, dass der Stoff, den man einmal genommen hat, nicht mehr ausreicht, um dieses Gefühl herbeizuführen. Und gleichzeitig kommt es zu einer eben Toleranzsteigerung, dass man sagt, ich brauche immer stärkere Drogen. Um das Gefühl tatsächlich zu finden, brauche ich eigentlich eine stärkere Droge. Immer mehr Drogen werden benötigt, um die Wirkung zu erzielen. Lässt die Wirkung der Droge nach, kommt es zu einem negativ erlebten psychischen Entzug. Das erlebt man dann im Krankheitsfall, wenn es richtig dahin kommt, bis hin zur Depression. Oder zu Angstzuständen, die dann kommen nach dem Konsum von Drogen. Es entsteht ein ausgeprägtes Verlangen nach mehr Drogen. Noch gar nicht unbedingt körperlich. Das kann dann auch noch passieren. Aber hier an der Stelle erstmal, ich fühle mich einfach nicht mehr wohl. Ich habe Angst, ich komme mit meinem Leben nicht mehr zurecht. Und in einem sechsten Punkt kann es dann dazu kommen, die Veränderung des körperlichen Stoffwechsels kann es bei einem Teil von Drogen so weit fortschreiten, dass der Körper die Droge benötigt, weil er ohne diese Substanz nicht mehr richtig arbeitet. Da fallen tatsächlich körpereigene Funktionen aus. Fehlt dem Körper die Droge oder ist sie nicht in der notwendigen Menge vorhanden, kommt es zu Entzugserscheinungen, die alle kennen bei richtigen Alkoholikern. Wenn die dann keinen Stoff haben, dann kommt es zu Zittern, dann ist das eben nicht mehr nur einfach physische, sondern tatsächlich körperliche Abhängigkeit, Übelkeit oder Schmerzen. Und da ist dann wirklich eine körperliche Abhängigkeit da. Findet nicht bei allen Drogen statt, aber zum Beispiel bei der Droge Nummer 1, bei Alkohol, hat man das sehr häufig, dass das, wenn man das entsprechend nimmt, tatsächlich passiert. Und ein letzter Gedanke dazu, dann Schluss mit diesen Punkten. Die Drogenwirkung ist im Gehirn verankert, gelernt. Und ebenso sind verschiedene andere Reize auch gespeichert, die mit dem Drogenkonsum verbunden sind, die im Zusammenhang mit der Droge stehen. Zum Beispiel, Alkohol habe ich immer in der Stammkneipe getrunken. Immer dort. Und dann wird es für einen, der das tatsächlich erlebt hat, fast unmöglich, an dieser Kneipe vorbeizukommen, weil die so einen starken Reiz anhat, weil genau diese Lokalität, dieser Ort, der ist tatsächlich dafür da, dass praktisch der Reiz wieder da ist, tatsächlich wieder Alkohol zu sich zu nehmen. Bestimmte Leute, Freunde können das sein, Gerüche, Tageszeiten und so weiter. Diese Reize sind emotional so eng mit der Drogenwirkung verknüpft, man hat das ja gelernt, im Gehirn abgespeichert, dass sie einen ganz hohen Anziehungswert haben, sozusagen ein Suchtgedächtnis, so sagt man dann davon, praktisch bilden, womit dieses Thema dann ganz sogar verbunden ist. Wir merken das gerade in unserer Klinik, dass wir immer wieder Leute haben und sagen müssen, du musst einfach auch die Lokalität wechseln, sogar den Ort wechseln, Freunde wechseln, wenn du rauskommen willst aus der Sucht. Noch ein paar kurze Folgen für unsere Gesellschaft. Die Droge Nummer 1 in unserer Gesellschaft ist nach wie vor Alkohol. Ich sage einfach nur mal ein paar ganz kurze Zahlen. Die Drogenbeauftragte, und die ist ja, sagen wir mal, eine relativ objektive Instanz, die ist ja nicht davon betroffen, die gibt immer den sogenannten Drogenbericht heraus. Und in diesem Drogenbericht von 2013, also von 2014 liegt da noch nicht vor, aber von 2013, da stehen folgende Zahlen drin. 9,5 Millionen Menschen in Deutschland konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. 9,5 Millionen, das sind mehr als 10% der gesamten Bevölkerung. Durchschnittlich werden pro Kopf der Bevölkerung jährlich 10 Liter reinen Alkohols getrunken. Oh, denkt man, 10 Liter reinen Alkohols, muss man mal umrechnen. In eine sonst ganz normale, sagen wir mal, normalprozentige Schnapsflasche. Ja, Schnapsflasche 0,7 Liter. Wenn man das umrechnet, diese 10 Liter, sind das 40 große Flaschen, 0,7 Liter Flaschen, 40 große Flaschen Schnaps auf jeden Menschen in Deutschland. 40 Flaschen. Nun gibt es sicherlich einige unter uns, vielleicht einige wenige, aber vielleicht auch viele, weiß ich nicht genau, die gar keinen Schnaps trinken. Ja? Und gar kein Bier, vielleicht gar kein Alkohol. Die anderen trinken aber umso mehr. Ist ja klar. Also, das ist eine ganze Menge. Etwa 1,3 Millionen Menschen gelten als alkoholabhängig. 1,3 Millionen. Nur etwa 10% dieser 1,3 Millionen unterziehen sich einer Therapie. Das heißt, bei denen, die überhaupt in der Therapie ankommen, das sind nur 10%. 90%, die kommen gar nicht an. Die erreichen wir gar nicht in diesem System. Und von diesen, ich habe bei uns gestern noch mal extra nachgefragt, bei diesen, die in der Reha, die jetzt so etwas machen, die tatsächlich versuchen, da rauszukommen, sind es ungefähr, kann man sagen, wenn Leute das wirklich ernsthaft wollen, gibt es etwa eine Erfolgsquote von etwa 50%. Aber die anderen, die tauchen nirgendwo auf, sind gar nicht da. Und man fängt überhaupt erst beim Alkohol eine Therapie an, viel zu spät, oft erst nach einer 10- bis 15-jährigen Abhängigkeit. Also wenn man 10 bis 15 Jahre schon drin ist und dann wirklich überhaupt keine andere Hilfe mehr sieht, dann fängt man überhaupt erst mal an, denkt man darüber nach, gesteht sich das überhaupt selber ein, dass ich da ein Problem habe? Wie lange dauert das, bis ein Alkoholiker merkt, dass er tatsächlich ein Alkoholiker ist? Die volkswirtschaftlichen Kosten belaufen sich auf, geschätzt, weiß ich gar nicht, wie die das errechnen, auf 26,7 Milliarden Euro. Davon sind 7,4 Milliarden Euro nur im Gesundheitssystem, also die, was Reha-Kliniken und so weiter dann kosten. Beim Rauchen wird glücklicherweise ein bisschen weniger durch die ganzen Maßnahmen, die da sind, also rauchfreie Gaststätten und so weiter. Da sind es 110.000 Menschen, die an den Folgen von Rauchen, gesundheitlichen Folgen und so weiter sterben. Beim Alkohol sind es ungefähr, so wird es dort beschrieben, 74.000 Menschen, die jährlich, jedes Jahr, das ist eine Stadt, an den Folgen des Alkoholkonsums sterben. 74.000. Bei illegalen Drogen, bei den sogenannten Drogentoten, da ist es eine Zahl von 1.000. Wieder etwas gestiegen, 1.000 illegale Drogentote. Aber 74.000 Alkoholtote, also Leute, die Alkohol missbraucht haben. Trotzdem ist natürlich dieser Vormarsch in Deutschland im Blick auf die Drogen enorm groß. Und einen, der da eigene Erfahrungen gemacht hat, den möchte ich euch gerne vorstellen, das ist Mike. Mike, kommst du einfach mal mit nach vorne. Wir kennen uns seit, ich glaube, 3 Jahren. Und Mike erzählt euch ein kleines bisschen, er hat selber Drogenerfahrung. Sag's mal ein bisschen von deiner Geschichte und wie man da so reinkommt in diese Drogenerfahrung, was du für Droge genommen hast und so weiter. Erzähl uns ein kleines bisschen von deinem Leben. Ich bleibe hier stehen.
Gut.
Vielleicht stelle ich dir auch noch ein paar Fragen dazu.
Ja, also erstmal, ich habe 15 Jahre Heroin genommen, komme aus Leipzig, bin jetzt 6 Jahre Christ und 6 Jahre clean.
15 Jahre Heroin sieht man ihn nicht an, ne? 15 Jahre Alkohol, glaube ich, würde es man dir noch stärker ansehen, ne?
Ich sehe aus, als wenn ich Alkohol genommen
Nein.
habe.
Nein! Man merkt daran nur, bei Alkohol, 15 Jahre Alkoholabhängigkeit hat eine viel stärkere Wirkung. Bei ihm sieht man die 15 Jahre Heroin sieht man kaum an.
Ja, okay, also heute als Christ weiß ich natürlich, dass ich noch nicht im Himmel war. Damals, wo ich noch nicht Christ war und das Heroin genommen habe, war es für mich aber sowas wie das Paradies, der Himmel. Also das fing bei mir an, dass ich in eine Frau verliebt war, der ihre Liebe hat, also die hat es aber nicht erwidert. Und ich habe nur gegrübelt, ein ganzes Jahr lang. Ich wollte damit nicht klarkommen oder damit abschließen, warum will die nichts von mir? So, dann habe ich es versucht mit Antidepressiva. Am Anfang ging das gut, aber nach einer gewissen Weile, dann hörte diese Wirkung auf. Und da kam ich dann das erste Mal in Kontakt mit dem Heroin, habe das genommen. Und das war einfach, also innerhalb von 10 Sekunden wurde es mir warm im Kopf, ging durch den Körper und die ganzen Probleme waren weg. Also ich habe wirklich in dieser Zeit über dem Problem geschwebt, habe die nicht wahrgenommen. Ich war kontaktfreudig. Selbst die, die ich nicht leiden konnte, die Menschen, die habe ich geliebt. Ich war kreativ und ja, ich hätte alles, ich hätte jetzt hier den Raum mit einer Freude putzen können oder frühs auf Arbeit. Ich bin aufgestanden, habe das genommen und dann hatte ich wirklich eine Freude, auf Arbeit zu gehen. Tja, also wenn ich das bildlich mal klar machen könnte, ungefähr den Zustand des Heroins, könnte man sich so einen Sommertag vorstellen mit so ungefähr 25 Grad. Alles schön blau und man ist wirklich glücklich, verliebt, so ungefähr kommt die Heroinwirkung ran. Ja, aber diese Wirkung, die hält natürlich nicht lange an. Nach ungefähr 3 Monaten war die Wirkung, die ich gespürt habe, die mich glücklich gemacht hatte, die war dann weg. Und ich dachte erst, es liegt am Heroin selber, dass ich vielleicht gerade mal eine schlechte Qualität habe. Aber es war tatsächlich so, dass die Wirkung weg war. Und das war eigentlich der erste Niederschlag, weil ich nämlich dann 2 Jahre dieses Gefühl, ich hatte eine Sehnsucht danach, ich konnte das nicht begreifen, warum diese Wirkung auf einmal weg war. Jetzt wurde das Leben mir nicht leichter gemacht, sondern ich war noch depressiv, weil ich halt diese Wirkung nicht mehr hatte. Und ich bin unten auf der Erde aufgeprallt und musste mir alles wieder geben, was diesen ganzen Stress, den Ärger, die Unzufriedenheit manchmal bei anderen Leuten und bei mir dann auch selber. Naja, jedenfalls wollte ich dann damals, wo ich Depressionen hatte wegen dieser Frau, habe ich mir gedacht, ich nehme dieses Heroin nur als Medikament. Das war zur Winterzeit und ich dachte mir, warte bis im Sommer, da fühlst du dich eh besser und dann hörst du auf. Das Problem war, dass die Depressionen immer noch da waren und jetzt war aber die Abhängigkeit noch dazu gekommen. So, und nachdem ich die Wirkung des Heroins selber nicht mehr gespürt habe, dachte ich, jetzt bringt das auch gar nichts mehr und habe damit aufhören wollen, bin zur Entgiftung gefahren. Und dieser psychische Stress aber danach, der war so groß, dass ich dann sofort wieder angefangen habe. Und die Entzugserscheinungen kann man sich so vorstellen, also erstmal, wenn man Kreislaufprobleme, wenn man aufsteht, einem wird schwarz vor die Augen, man hat ganz schwere Beine, also wenn man Blei an den Beinen hat, warm, kalt ist einem, dann ist es so, als wenn elektrischer Strom durch den Körper geht. Also man liegt da nachts und dann macht sich der Arm selbstständig. Und wenn man den festhalten will, dann sind das wie 1000 Ameisen, die durch den Körper krabbeln. Also man kommt einfach nicht zur Ruhe. Man ist richtig müde und kann einfach aber auch nicht schlafen. Ja, das Heroin dann später in sozialen Kontakten, also war halt so, dass man jeden belogen hat, die Familie, und die bekam das natürlich auch irgendwann mal mit, war wirklich dann noch richtig, man lebte sich auseinander, man kam mit Leuten, die keine Drogen genommen haben, gar nicht mehr so richtig klar, weil die einfach von anderen Dingen geredet haben, die waren auf einem anderen Level. Selbst Kumpels, mit denen man den ganzen Tag zusammen rumgehangen hat, die hat man bestohlen. Also es ging wirklich nur ums Geld und ums Heroin. Das Geld hatte man nicht mehr, dann ist man klauen gegangen und ich bin dann in Leipzig noch schwarz gefahren und musste dann noch im Gefängnis sitzen wegen hier Schwarzfahren. Aber man wird natürlich auch in der Sucht sehr clever, wenn man andere Leute austricksen kann. Also man baut sich schon so sein Leben so auf, dass man sich so irgendwie durchschlängelt. Ja, das war die Hölle.
Und Mike, wie bist du denn rausgekommen wie kam es dazu, dass du überhaupt dich aufgemacht hast und gesagt hast, ich will da jetzt irgendwie raus?
Also irgendwann lag ich dann in meinem Zimmer, hatte auch wieder kalten Entzug gemacht und da war das Problem, ich merkte, dass draußen das Leben weiterging. Ich habe Straßenbahn, habe ich gehört, dann wie die Presslufthammer. Und ich lag wirklich nur in meinem Bett und dachte mir, wie hilflos bist du jetzt eigentlich? Das Problem, die innere Spannung, die ich natürlich hatte, war, ich konnte nicht in dem Zustand in das Leben, weil mir das einfach zu stressig war. Es ging aber auch nicht in die Sucht vom Finanziellen her und weil die Wirkung nicht mehr da war. So, und jetzt war ich halt genau in der Mitte. Und ich musste eine Entscheidung treffen. So in ich habe dann eine Therapie beantragt. Eine christliche Therapie kam für mich auf keinen Fall in Sinn. Aber die Rentenversicherung war halt so, dass sie mir dann die Kostenzusage gegeben hat für Elbingerode. Eine christliche Einrichtung. Naja, da bin ich dann hin.
Da hattest du den Salat, ne?
Da hatte ich den Salat. So. War dann 7 Monate in Elbingerode, bin dann nach Blankenburg ins therapeutische Wohnen gegangen. Dort habe ich das erste Mal bin ich zum Bibelkreis gegangen, aber nur weil ich bei Katja in ihrer Nähe sein wollte. Also sie hatte mich mehr oder weniger genötigt, dahin zu gehen. Und weil ich mich aber nicht auf den christlichen Glauben einlassen wollte und immer nur dagegen geschossen habe, dachte ich mir, komm, damit du Zeit mit ihr verbringst, gehst du dahin. Und das waren so die Anfangszeiten meines christlichen Glaubens.
Kommen wir gleich noch drauf. Klinik, muss man Klinik oder geht es auch ohne?
Also es geht nicht ohne. Also jeder, der sagt, ich brauche nur einen starken Willen, der wird es wohl nie schaffen. Weil wenn ich mir manchmal vorstelle, dass welche vorm Standesamt stehen und sagen, wir wollen, bis uns der Tod scheidet, das klappt auch nicht immer. Also der Wille in dem Sinne ist eigentlich Schwachsinn. Es muss wirklich, man braucht die Gemeinschaft, man braucht Reibereien, dass man sich auch abhärtet. Man braucht aber auch den Abstand zur Sucht, deswegen auch dieses Jahr in Therapien, aber auch der Weg dann weiter, betreutes Wohnen, Adaption. Es gibt sicherlich Leute, die es schaffen, aber das sind vielleicht von 100 Leuten, sind das vielleicht einer, der es ohne Therapie schafft.
Okay, danke. Wir machen noch mal ein kurzes weiter und dann kommst du noch mal und erzählst uns noch ein bisschen was von dem, was Glaube dann für dich bedeutet hat. Wir würden zu dem zweiten Teil noch mal kommen, wie man in einer Reha-Klinik, und ihr habt schon gehört, es ist eine christliche Reha-Klinik, aus der Hölle der Sucht finden kann. Eine dritte These, nachdem wir so gesagt haben, wir haben die Sehnsucht nach Paradies, wir haben die Droge, die uns einfach Paradies sozusagen auf Knopfdruck vermitteln kann. Eine dritte These, Drogenrehabilitation, wenn wir das ernst nehmen, was wir die ersten zwei genommen haben, nimmt dem Betroffenen die Aussicht auf Himmel. Weil ich demjenigen genau sagen muss, du darfst dieses Zeug nicht mehr nehmen. Und dabei hat er doch jedes Mal immer ein tolles Gefühl dabei gehabt. Und da merkt man mit einem Mal, wie hart das dann tatsächlich ist. Du nimmst demjenigen tatsächlich die Aussicht auf diese tolle Erfahrung, rettet ihn aber aus der Hölle der Sucht. Und dass das tatsächlich Hölle ist, hat Mike ja nur ein bisschen anklingen lassen, aber das erleben wir natürlich ständig. Was für eine Hölle das ist, wenn man mit richtig drin sitzt in der Sucht und da nicht mehr rauskommt. Es ist deutlich, die Wirkung der Droge ist ja nicht nur Himmel, sondern relativ schnell kann daraus tatsächlich ein echter Höllentrip werden. Wenn man da heraus will, muss die Erfahrung der Hölle schon so gewaltig sein, dass man auf dieses Gefühl des Himmels verzichten möchte. Die Not wird immer größer. Aber die Sehnsucht nach Himmel bleibt. Und die Frage ist, wie kommt man da heraus? Und ich sage mal einfach jetzt ganz platt, zunächst mal gute Medizin und fachkundige Therapie. Das kann einem wirklich helfen. Also gute Medikamente und dann tatsächlich die Therapie. Man muss ja, wenn wir das, was wir vorhin gehört haben, tatsächlich einiges durchmachen. Man muss ja das Gehirn, die im Gehirn verankerten Erfahrungen müssen ja überwunden werden. Die müssen ja sozusagen umgepolt werden. Und so wie die Sucht ja lange Erfahrungen nach und nach im Gehirn erzeugt hat, muss ja das durch eine Therapie, durch eine Veränderung des Lebens, muss ja das tatsächlich auch wieder Veränderung bewirken in unserem Gehirn. Dass wir eben tatsächlich davon loskommen, dass diese Reize immer aus unwillkürlich wieder hineinführen in neuen Suchtkonsum. Erlerntes muss tatsächlich umgelernt werden. Vielen Menschen hilft das schon, muss man einfach sagen. Das ist auch gut, dass es viele staatliche, völlig wertfreie Drogenrehabilitationen gibt. Aber dann ja die Frage, warum eine christliche Klinik? Weil die Sehnsucht nach dem Paradies bleibt ja trotzdem. Die Sehnsucht nach dem Paradies bleibt ja trotzdem. Und da, glaube ich, haben wir als Christen eine echte Chance. Und zwar nicht nur in der Klinik, sondern auch sonst. Wie ist es dazu gekommen, dass wir dort in Elbingerode eine Drogenklinik haben konnten? Es war so, das war ein Diakonissenmutterhaus, da waren Schwestern. Und die haben eine ganz hellwache Oberin gehabt. Die hat geguckt, was ist eigentlich dran in unserer Gesellschaft. Und die hat gemerkt, unsere Lebensform als Diakonissen wird irgendwann mal zu Ende gehen, wird wahrscheinlich nicht unbedingt die Zukunft haben. Wir müssen gucken, wie können wir für unsere Gesellschaft eine Bedeutung haben. Und sie hat 1976 in der DDR angefangen und hat gesagt, wir wollen gucken, ob wir nicht eine Einrichtung kriegen, eine psychiatrische Einrichtung kriegen, wo Alkoholiker, illegale Drogen gab es ja in der DDR fast gar nicht, wo Alkoholiker praktisch hinkommen können. Da hat die eine Vision gehabt davon, hat sich einen Arzt gesucht, ein gläubiger Arzt, der dann 1976 hingekommen ist und der dann angefangen hat, dort in das Diakonissenmutterhaus, müsst ihr euch vorstellen, Schwestern, alles voller Schwestern, Elbingerode hatte mal 600 Schwestern, ja, und dazwischen drin waren jetzt unsere Alkis. Und das Interessante war, die haben sich hervorragend verstanden. Ja, und das ist richtig toll, bis heute. In unserem Gottesdienst, wenn wir im Gottesdienst, ihr kennt das ja, ihr hört das ja, in unserem Gottesdienst, so sind so 180 bis 230 Leute, die im Gottesdienst sind normalerweise, und dann ist weiße Hauben. Ne? Und daneben bunte Haare, Ohrringe, hier Piercings drin, durch alle Gegenden, wo es überall Piercing geht, gibt es da Piercing. Und die sitzen dann dazwischen. Ja, so Arme tätowiert bis oben hoch und so weiter. Und daneben sitzen die Schwestern. Und dann kommt das mal schon vor, dass da so ein Kerl da so kommt, der da so richtig gerade aus der Drogenklinik kommt, der nimmt da mal so eine Schwester in den Arm und sagt, Schwester, kannst du mir nicht helfen? Ja. Und dann merkt man einfach, dass das war tatsächlich eine, ich würde sagen, eine prophetische Art, die damals dort hatten, dass sie das gesehen haben, da ist eine Not da und darauf wollen wir reagieren. Wir als Christen, wir als Diakonissen, als Schwestern, haben sie nicht selber gemacht, haben sich einen Arzt gesucht, haben Leute dazu angestellt, die dann dazugekommen sind. Heute ist das ehemalige Treffen, was wir haben, die größte Veranstaltung, die regelmäßig in Elbingerode stattfindet. Bis zu 1000 Leute, die dort, und manchmal über 1000 Leute, die dort zu diesem Wochenende kommen, wenn wir dort ehemaligen Treffen haben. Heute ist das Diakonische Krankenhaus, eine eigene GmbH heute, der größte Arbeitgeber in unserem Ort. Im ganzen Bereich dort. Und man muss sagen, dass damit nicht nur den betroffenen Menschen geholfen wurde oder der Stadt, die dadurch jetzt natürlich auch entsprechendes Renommee hat, sondern auch uns, unser Mutterhaus, Zukunft gegeben ist. Dass Christen selber gemerkt haben, für dieses Ganze, da sind wir offensichtlich, haben wir einen Nerv der Zeit getroffen und haben in unserer Gesellschaft einen Platz, den niemand missen möchte. Nicht unbedingt meine Freunde, die Freunde von die Parteigenossen von der Linken, ja, die dann ab und zu mal kommen. Ich mag sie nicht so ganz, weil ich in der DDR aufgewachsen bin. Aber die kommen da immer und sagen, das, was ihr hier macht, ist eine tolle Arbeit. Ja. Obwohl die ja nicht unbedingt, meistens jedenfalls nicht unbedingt, wer weiß, wie christlich sind. Der Gottesdienst, wie gesagt, ungefähr ein Drittel Schwestern, mindestens ein Drittel Patienten, ein Drittel Gäste, die drumherum sind. Man kann eine solche Entwicklung ja nicht einfach machen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir aus dieser Entwicklung etwas erkennen können, was auch für andere Gemeinden und für die Aufgaben von Kirche in unserer Gesellschaft wegweisend ist. Geistlich gesunde Christen erkennen die Not, lassen sich davon berühren und versuchen zu helfen. Wenn wir Menschen wirklich helfen wollen, die Not, dann müssen wir die Not der Menschen wahrnehmen, die persönliche und auch die gesellschaftliche Not. Und die gibt es in unserer Gesellschaft. Die Not, um die es bei Drogen und Alkohol geht, ist ja medizinisch weithin versorgt. Der Versorgungsgrad in Deutschland ist unheimlich hoch. Der Erfolgsgrad ist dazu oft nur mäßig. Da kann man sich angucken, die gleichbleibend hohe Rate von Alkoholtoten, von Substitutionsrate, also das heißt, ich muss mit Ersatzstoffen diese Drogen praktisch sozusagen praktisch imitieren, damit mir etwas damit passiert. Und das hat aber dann nicht dieses Abhängigkeitspotenzial. Alles das ist natürlich eine ganz große Rate, eine ganz große Frage. In unserer Gesellschaft das Abstinenzziel wird fast praktisch gar nicht mehr ausgegeben. Man muss eben mit Drogen leben lernen. Also trotz aller Hilfe ist die Not mäßig bewältigt. Hier sind wir als Christen gefordert. Wir müssen die Not als Not erkennen und dann auch annehmen, zu helfen. Und dann ist die Frage, sind wir dazu bereit? Sind wir selber dazu bereit, tatsächlich das zu machen? Die Frage ist, wo ist heute die besonders unversorgte Not, die sich hier und da krisenhaft offenlegt? Wo liegt ein gefährdendes Manko in unserer Zeit? Ich denke an Fragen in der Beziehungsverunsicherung. Beziehungsarmut in unserer Gesellschaft oder in der Orientierungsbeliebigkeit und in der Gottlosigkeit in unserer Gesellschaft. Da merken wir doch, dass tatsächlich Menschen darauf warten. Oder die individualistische Selbstbestimmung, die jeder hat. Jeder kann für sich selber leben und wird dabei einsam. Wir als Christen, als Gemeinden müssen darauf Antwort geben. Und deshalb die vierte These, letzte These, der Glaube an Jesus gibt tatsächlich eine reale Perspektive auf das Paradies. Der Glaube an Jesus gibt tatsächlich eine reale Perspektive auf das Paradies. Das fordert uns in zwei Richtungen heraus. Einmal im Blick auf den Glauben, auf die Verkündigung, praktisch alltagsrelevant. Ich sage euch mal, Wenn wir bei uns in einer Drogenklinik Besinnung haben, dann muss das alltagsrelevant sein. Sonst laufen mir die Leute weg, die sagen, ja, das muss irgendwo etwas haben, wo sie sagen, ja, da kann ich was mit anfassen. In unseren Predigten, im Gottesdienst, wenn die da wirklich dazukommen, müssen die sagen, was habe ich davon? Und danach fragen die uns. Da wollen sie keine theologischen Theorien irgendwo haben. Und das Zweite, wo wir gefordert sind, das ist die Forderung auf Beziehung hin. Gemeinsam Freiheit leben, so haben wir unsere Diakoniegemeinde genannt. Das ist unser Slogan. Gemeinsam Freiheit leben. Kann man mal im Internet nachgucken, Diakoniegemeinde Elbingen-Rode, da findet man die Vision. Und das hat dann Folgen. Folgen für uns selber, wo wir gefordert sind. Wo auch die Situation eine andere geworden ist in unserer Gesellschaft. Wir haben ja tatsächlich unglaublich viele Verluste. Verluste der Ewigkeitsperspektive. Wir haben Verlust, dass niemand mehr das Paradies erwartet, den Himmel auf Erden erwartet. Ich möchte 6 Punkte nennen, die sich aus dem Gesagten ergeben. Die Punkte sind auf jeden Fall ergänzungsbedürftig. Der erste Punkt, wo wir uns als Gemeinde wirklich treffen müssen, ist Bescheidung. Wir können die Welt nicht retten. Wir werden auch das Drogenproblem nicht lösen. Wir nicht. Glaube ich nicht. Aber wir können unseren Teil an unserem Platz dazu beitragen. Wo ist der Mensch in eurer Umgebung, in deiner Umgebung, der in Not ist? Und wo können wir ihm tatsächlich versuchen, Hilfe zu verschaffen? Unsere Verortung, Gemeindenähe, Glaubensbezug, beides hat grundlegend mit unserer Quelle, mit unserer Orientierung zu tun. Beziehungsangebote schaffen. Miteinander teamorientiert arbeiten und dann die Not sehen, Not wahrnehmen und dann auch Wagemut aus Barmherzigkeit. Wir können auch mal etwas riskieren, etwas tun, das darf auch mal schiefgehen. Nicht jeder Rückschlag wirft uns um. Es gibt immer Leute, die dann auch rückfällig werden. Muss nicht sein. Aber wir lassen uns davon nicht zurückschrecken und dann gutes Sachwissen. Ich glaube, wir brauchen auch als Christen tatsächlich in dieser Frage Sachwissen. Mike, vielleicht kommst du noch mal ganz kurz nach vorne. Erzähl doch mal ganz kurz, was hat für dich dann tatsächlich Glaube bedeutet? Was bedeutet für dich Gemeinde in dieser Situation?
Also Glaube bedeutet für mich zunächst, oder anders, wenn du auf Therapie bist, dann wird dir ja aus dem Herzen die Droge rausgerissen. Und das hinterlässt natürlich ein Loch. Und wo ich dann Christ geworden bin und die Beziehung zu Gott gewachsen ist, hat praktisch der Glaube, diese Beziehung, das Loch gestopft. Es war zwar immer noch nicht das Gefühl wie auf Heroin, aber es war eine andere Wärme. Also schon eine Geborgenheit. So, das ist das eine. Das zweite ist, in der Sucht, wenn man aus der Sucht kommt oder suchtkrank ist, man muss sich ja auch verändern. Und als Christ lernt man erstmal ausdauernder zu sein, dass man halt auch nicht, wenn man jetzt irgendwas erreichen möchte oder irgendwas haben möchte, dass man es gleich will, sondern man kann das abgeben und Gott vertrauen. Das nächste ist auch die Ehrlichkeit, was ja bei uns Junkies, Suchtkranken halt nicht so ganz oben stand. Und wenn ich zum Beispiel jetzt, war eine Situation, da hatte mir eine Verkäuferin 10 Euro zu viel rausgegeben. Ich dachte zuerst, ich habe erst gejubelt, also innerlich. Ich dachte, 10 Euro, ja, also kannst du dir natürlich in die Tasche stecken. Aber ich sehe das dann mittlerweile immer so als Prüfung Gottes an. Als wenn er mir sagen würde, so, dann wollen wir mal sehen, bist du ehrlich genug und gibst das wieder ab oder steckst du das in deine eigene Tasche? Und diese Situation ist ein ständiges Training für mich. Was gegen die Sucht dann...
Und was bedeuten für dich Beziehungen in der Gemeinde? Was ist da so das...
Also die Beziehung zu anderen Christen ist natürlich so, dass es erstmal andere Gespräche sind. Es ist ein anderes Gefühl der Gemeinschaft. Es ist Sonntag, Gottesdienst, du hast gemeinsames Kaffee trinken, Mittagessen. Das ist nicht irgendwie nur auf Party gehen mit normalen Menschen. Also sind ja alle normal, aber es ist was anderes. Und dann sitzen wir dann halt nach dem Gottesdienst bei Dr. Richter, sitzen die Suchtkranken mit unter 17 Leute und da wird gekocht gemeinsam, auch Kaffee getrunken, gegessen, sich ausgetauscht. Und für Leute, die jetzt nicht viel haben an Struktur in der Woche, ist das immer noch so ein Fixpunkt, dass man sich sagt, Sonntag ist der Tag, der schnell ran ist, und das gibt schon Halt irgendwo.
Und da merken wir mit einem Mal, dass wir als Christen enorm viel Potenzial haben, tatsächlich der Not dieser Welt zu begegnen. Und wir wünschen euch das jetzt gemeinsam auch, dass das deutlich wird, was wir als Christen tatsächlich zu bieten haben. Und dass ihr das in euren Gemeinden einfach wahrnehmt. Dass ihr tatsächlich hinbekommt und sagt, ja, wir gucken, wo ist die Not der Menschen, wo sind die und wo können wir ihnen helfen. Das Blaue Kreuz ist eine so eine Organisation, die da tatsächlich hilft. Und ich wünsche es so sehr, dass wir wieder in den Gemeinden merken und sagen, das ist eine Aufgabe, die wir neben vielen anderen Aufgaben haben, dass wir diese tatsächlich wahrnehmen und Gemeinde als Ort selbstverständlicher Hilfe wahrnehmen, Gemeinschaft der Hoffnung und des Glaubens erfahrbar machen für Menschen, die oft zwar ja keine solche Hoffnung gesehen haben. Ja, soweit. Vielen Dank.